Eigentlich sollte ich am 23. Oktober predigen. Dann ist das so gekommen, dass wir Taufe hatten. Und dann habe ich Andreas gefragt, willst du nicht an dem Tag über die Taufe mal predigen? Weil mal ist das so, dass er mal... Und er, ja, doch, ist das eine tolle Idee. Ich habe gesagt, okay. Für mich war auch, doch, Gott, das musst du selber leiten. Und wenn das so ist, dann ist ja gut. Dann muss ich nicht predigen. Das war auch schön. Ich habe mich so gefreut über deine Predigt an dem Sonntag. Dann habe ich gedacht, ach ja, dann wird Gott schon schenken, wenn er das will, überhaupt. Und wir haben mit Andreas geguckt und er meinte, ja, mal gucken. Aber eigentlich waren alle Termine abgegeben und war nichts mehr für dieses Jahr. Ich habe gesagt, ist auch nicht schlimm, für mich ist es doch gut. Das ist ja nicht, dass ich wirklich gerne hier vorne stehe. Und von daher war das für mich okay. Und er meinte, ja, mal gucken, Januar, Februar werden wir mal gucken. Und dann vor einem Monat kam Martina, sie ist eigentlich heute dran mit Predigt, und sagte, ja, weißt du was, ich bin am Arztzentrum dran mit Predigt und wir sind eigentlich nicht da. Und dann habe ich gedacht, wow, du solltest doch predigen. Und ich habe mich so gefreut, dass du predigen solltest und es hat nicht mehr stattgefunden. Also ist das nicht möglich, dass du für mich einspringst? Ich habe gesagt, Gott, was willst du jetzt? Eigentlich habe ich für mich gedacht, das ist ja schon gut und erledigt und alles klar. Und ich habe gesagt, Gott, was willst du, was willst du? Eigentlich mag ich nicht so, wie gesagt, hier vorne stehen, aber wenn du das willst, dann werde ich es tun. Und ich habe mit ein paar Leuten geredet, die meinten, ach doch, ich glaube schon, ich glaube schon. Und ich habe mich daran erinnert, dass Gott mich eigentlich davor schon vorbereitet hat, ohne dass ich das so wahrgenommen habe. Ich habe die letzte Zeit so immer wenig geschlafen und ich bin mal um 2 aufgestanden und wusste nicht, was soll ich machen? Ich bete mal. Ja. Habe ich gebetet und gebetet und eine Stunde später habe ich gesagt, jetzt muss ich schlafen. Es ist ja 3, ich muss morgen um 5 aufstehen. Und ich versuche zu schlafen, aber kommt nicht. Nichts, ich habe keine Ruhe. Und ich habe den Eindruck gehabt, Gott sagt mir, steh auf, nimmst du dir ein Blatt und einen Stift und schreib auf. Ja, was soll ich schreiben? Schreib mal auf. Ja, habe ich aufgeschrieben, alles, was mir am Kopf kam. Bis er mir sagte, ja, das wirst du irgendwann mal vor der Gemeinde sagen. Ich habe, war doch kein Termin noch. Also als Martina mich gefragt habe, und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mal ein bisschen schneller überlegen, weil ich muss schon mal gucken, wie ich das organisieren. Habe ich gedacht, ja Gott, ich glaube schon, dass du das schon vorbereitet hast. Okay, das tue ich dann. Und ich hatte schon ein paar Sachen im Kopf, ein paar Versen und so, bis vor 2 Wochen hat Kralle gepredigt. Nach dieser Predigt habe ich gedacht, ach schön, das ist ja eine schöne Predigt gewesen. Und ich weiß nicht wieso, ich habe vielleicht noch zu Hause nachgedacht, wie mal, wenn ich sowas höre. Und dann bin ich wieder am Montag ganz früh aufgestanden. So habe ich gedacht, ich lese mal einen Bibelvers, was immer in meinen Kopf wieder kam. Ich kenne diese Vers auf Französisch, habe gesagt, aber auf Deutsch habe ich das noch nicht so richtig gelesen. Dann werde ich mal meine Bibel aufmachen. Das war in Epheserbrief. Und da war das, habe ich aufgeschlagen und war, liest du nicht nur dieses Vers, sondern liest einfach das ganze Kapitel. Fange ich an und kam so wie eine Überzeugung, Gott sagte mir, das ist das. Du wirst da aufbauen auf das, was Kralle gesagt hat. Das heißt, er hat das Fundament gelegt. Du kommst und mach weiter. Ich habe gesagt, oh, das ist aber erst in 2 Wochen. Vielleicht kommt noch am Sonntag irgendwas anderes. Oder innerhalb von 2 Wochen kann noch was passieren. Gott sagte, nee, das ist so. Ich hatte so den Eindruck, das ist das. Alles klar, Gott. Soll ich noch mal gerade fragen, ganz genau, was er gepredigt hat, bevor ich was anderes verstanden habe? Nee, was du jetzt auf dem Herzen hast, was du dir gemerkt hast, das ist das. Deswegen will ich heute erstmal ein bisschen von das, was er gepredigt hat, reden und dann baue ich dann weiter. Er hat über Gottes Gnade geredet. Und ich fand das schon schön und mal anders, als wie man über Gottes Gnade sagt. Und er meinte, dass Gott uns liebt, dass wir geliebt sind. Und das, was mich so, was ich schön fand, dass er diese Geschichte mit der Frau, dass wir brauchen eigentlich keine Maske tragen. Komm, so wie du bist. So bist du geliebt. Genauso wie du bist. Komm. Er liebt dich so. Das ist eine Gnade. Er liebt uns aus Gnade. Pur Gnade. Wir haben nichts geleistet. Nichts. Er liebt uns einfach. Und das war für mich, ach, das ist ja so schön, oder? Ich brauche nicht leisten. Ich brauche nicht anders sein. Eigentlich musst du einfach sein, wie du bist. Und er liebt dich schon. Wir müssen nur auf diese Liebe ja sagen. Einfach ja. Und dann ist das schon gut. Dann fängt schon die Beziehung. Aber dann habe ich gesagt, es gibt aber, wie immer in einer Beziehung, zwei Teile, zwei Seiten. Es kann keine Beziehung entstehen, dass nur eine was macht und der andere nicht. Dann ist ja da keine Beziehung. Oder die Beziehung hält gar nicht. Weil wenn ich sage, Gott liebt mich, und was tue ich? Was soll ich tun? Soll ich mich einfach lieben lassen und weiterleben, wie ich will, wie ich vorher gelebt habe? Oder will ich mich in diese Beziehung auch investieren? Und das war dann, das ist ja das, was ich heute mal darüber reden will. Ich will über unser Teil jetzt reden. Gott hat uns geliebt. Er hat Jesus für uns gegeben. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Er hat alles getan, alles gegeben, was er geben konnte. Es ist vollbracht. Das ist die Wahrheit. Er hat seinen Teil vollständig gemacht. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich sonst verloren wäre. Und das, was ich jetzt weiter sagen will, ist ja, und was ist mit dir in dieser Beziehung? Was ist mit mir? Das ist eine Liebegeschichte. Aber um über Liebe zu reden, müssen wir zwei Personen sein. Er liebt dich. Und was ist mit dir? Was ist mit mir? Eigentlich erwartet er nicht von uns, dass wir was leisten. Das ist ja immer, was wir uns klar machen sollen. Er erwartet von uns keine Leistung. Er erwartet, dass wir leben in dieser Beziehung, dass wir daran teilnehmen, dass wir aktiv sein, nicht passiv. Es gibt keine Beziehung, wenn einer nur passiv ist und der andere aktiv. Wir müssen beiden aktiv sein. Und er hat eigentlich alles getan. Du, dein Teil ist ja Ja sagen und versuchen, ihn zu lieben, auch einfach zurück zu lieben. Wie ist das in der Welt? Kannst du mit jemandem leben, der dich nicht liebt und du liebst ihn? Ist das eine Beziehung? Ist das ertragbar? Das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass Gott uns aus Gnade liebt. Und wir müssen eine Antwort, wir müssen aktiv sein in dieser Beziehung zu Gott. Und deswegen wollte ich ja mit euch in Epheserbrief lesen. Epheser 5, erstmal Vers 1 bis 2. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Gott hat uns geliebt. Und was mich hier fasziniert, ist ja, die Bibel sagt, nehmt euch daher Gott selbst als Vorbild. Pur. Für mich ist das eine Herausforderung. Ich habe immer gelesen, meistens sagt Paulus, nehmt mein Beispiel, wie ich Gottes Beispiel nehme. folg mir, wie ich Gott folge und so. Und das habe ich im Korintherbrief habe ich zweimal gelesen, dass Paulus das sagt, dass wir im Beispiel nehmen sollen, wie er von Christus ist. Aber hier sagt er, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Wenn wir einen Mensch als Vorbild haben, haben wir immer wieder die Ausrede zu sagen, ah, er ist ein Mensch, er macht auch Fehler. Also, ne, das ist ja normal, wenn wir nicht schaffen, ist ja gut. Er ist ja ein Mensch, unser Vorbild ist ein Mensch. Aber hier haben wir Gott selbst als Vorbild. Und ich habe gesagt, wie schaffe ich das überhaupt? Eine Seite sagt er mir, ich muss nicht leisten. Und dann sagt er mir, ich muss ihn als Vorbild haben. Also das ist für mich schon was Hartes gewesen. Dann sagt Gott, Paulus sagt noch in diesem Vers, konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das heißt, unsere Motivation muss Liebe sein. Und wenn das wirklich so ist, dann wird das leicht sein. Weil die Liebe, er ist die Liebe. Und er hat alles aus Liebe getan. Alles. Alles aus Liebe geschaffen. Alles, was er getan hat, hat er aus Liebe gemacht. Und wenn ich so wie er sein will, dann muss ich alles aus Liebe machen. Und wenn wirklich die Liebe die Motivation ist, dann ist ja alles so leicht. Eigentlich. Und ich will dann weiterlesen in Epheser 5, 8 bis 10. Denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Gott sagt uns, wir sind dazu berufen, Kinder des Lichts zu sein. Wir sind dazu berufen, Kinder des Lichts zu sein, weil wir im Finsternis waren und wir sind jetzt in Beziehung mit dem Licht, dann sind wir auch mit ihm Licht. Und wir werden das schaffen, indem wir laut für Gott leben. Und ich habe mich gefreut, dass Michael Pelzer letzte Woche hier war und er hat genau das erzählt. Ich habe, als ich ihn gehört habe, gesagt, oh Gott, das tut du schon gut, da bereitest du schon alles vor und ich muss nicht viel erzählen, weil er hat eigentlich alles erzählt. Wie? Wir sollen laut für Gott leben. Wir sollen so leben, dass die Welt das Licht in uns erkennt, dass die Welt das Licht in uns sieht. Und unser Leben muss von seiner Liebe erzählen. Unser Leben muss einfach von Gott erzählen. Wenn wir wirklich Kinder des Lichts sind, dann werden wir so leben, dass die Welt sieht, wir sind anders. Wir haben was anderes. Wir haben diese Liebe, diese unfassbare Liebe. Und wir werden Zeugnis sein, lebendige Zeugnis für Gott sein. Wenn wir wirklich das so leben, wie Gott uns das sagt, wenn wir gehorsam sind, wenn wir das tun, was er uns sagt, aus Liebe, nicht um was zu leisten, sondern einfach aus Liebe, werden wir wirklich laut für Gott leben. Und da habe ich einen Vers in Jesaja. Anna, kannst du mir das vorlesen? Jesaja 60, 1 bis 3. Amen. Wenn wir als Licht leben, werden wir Nationen anziehen. Die werden kommen, die werden versuchen zu wissen, was ist in dir? Warum bist du so? Was ist anders bei dir? Und so werden die zu Gott kommen, weil die wollen entdecken, was ist in deinem Leben. Gott selber sagt, der Herr selber strahlt über dir. Er strahlt über dir. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und wenn wir in dieser Herrlichkeit sind, dann werden wir wirklich das erleben, dass wir Leute zu uns anziehen und nicht zu uns, sondern zu Gott. So soll es sein eigentlich. Und das Schöne ist, Gott selber schenkt uns das. Er strahlt über uns. Wir müssen das nicht aus uns selber schaffen, weil wir das nicht können. Aber er kommt und uns schenkt uns das. Wir haben nur eine Sache zu tun. Wir müssen ihm mehr Raum geben. Der Heilige Geist ist da, er wohnt in uns. Aber wir müssen ihm ein bisschen mehr Raum. Was hast du ihm schon bis jetzt gegeben? Ein bisschen mehr, er will noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Raum. Hast du so gegeben, dann gibst du noch ein bisschen deine Arme, die zwei. Wenn du schon einen Arm gegeben hast, dann gibst du noch einen. Wenn du schon eine Beine gegeben hast, dann gibst du noch ein bisschen. Ein bisschen mehr. Wir können nichts zu viel für Gott geben oder für Gott machen. Und das hat mich so gefreut. Ich habe das in Philipper 2, Vers 13 bis 15 gelesen. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Ich glaube, in Hoffnung, die Übersetzung von Hoffnung für alle sagt, er gibt uns das Wollen und das Tun. Er schenkt euch das. Eigentlich ist das alles da. Wir haben alles. Er erwartet was von euch, weil er weiß, er hat euch das schon gegeben. Er hat uns das schon gegeben. Deswegen kann er von uns das erwarten. Sonst hätte er das nicht getan, weil er weiß, wir können nichts leisten. Wir schaffen das nicht. Wir sind nicht in der Lage, von uns selber was zu schaffen. Aber er hat uns das gegeben. Er ist in uns am Werken. Und er gibt uns die Bereitschaft und die Fähigkeit. Er schenkt uns das Wollen und das Tun. Das müssen wir nur annehmen und so leben. Weil das ist schon in uns eigentlich. Das ist ja da. Was wir tun sollen, ist ja das jetzt aktiv machen. Dass wir wirklich so leben, in dem, was er in uns getan hat, dass das sichtbar ist. Das ist ja toll. Gott selber ist da. Gib ihm ein bisschen mehr Raum und du wirst sehen, was er tun kann. Gib ihm ein bisschen mehr von deiner Zeit, mehr von dir. Gibst du mir ein bisschen mehr? Alles ist da. Er hat alles vorbereitet. Er schafft das in uns. Wir müssen nur die Entscheidung treffen, mit Leidenschaft zu leben. Das ist ja das, was uns heute fehlt. Mit Leidenschaft für unser Gott zu leben. Ich habe, als ich in London war, in einer Konferenz, ich habe einen Satz gehört, das hat mich so gefreut. Die Frau meinte, Leidenschaft ist kein Gefühl. Wie wir das wissen, das ist ja kein Gefühl. Das ist eine Kraft zum Leben, eine Entscheidung. Und ich habe in Wikipedia reingeschaut. Die haben erst mal so erklärt, wie wir das wissen. Und dann sagten sie, Leidenschaft beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen. intensive Verfolgung von Zielen. Und ich fand das toll. Ich habe gesagt, wow, in diesem Fall, was ist unser Ziel? Für Gott zu leben. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen nur für Gott leben. Das ist, was er von uns erwartet, dass wir leben. Für ihn leben. Und wenn wir das intensiv verfolgen, dann werden wir Sachen erleben, die wir noch, bis jetzt noch nicht gesehen haben. Lass uns mit Leidenschaft leben. Unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Schau mal, was er erschaffen hat, wie die Welt aussieht. So bunt und vielfältig. Guck mal, wie Leute sind hier. Wir haben Weiße, Schwarze, alles Mögliche. Das ist ja ein Beweis, wie leidenschaftlich unser Papa ist. Ja, das gibt's auch. Genau, alles Mögliche. Und er sagt uns, wenn ich wieder auf mein Epheser 1 schaue, ist ja, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Also wir müssen auch mit Leidenschaft leben, weil er ein leidenschaftlicher Gott ist. Er ist unser Vorbild. Gott will, dass wir wirklich in dieser Beziehung mit Leidenschaft leben. Dass wir ihn so begegnen, so dienen. Volle Leidenschaft. Und ich weiß nicht, wenn wir in der Welt sehen, dann werden wir schauen. Gestern Abend war ich noch am Überlegen, dann kam mir eine Idee. Wow, stimmt. Ich habe an Nelson Mandela gedacht. Das ist ja jemand, der, in der Welt ist das so, wenn man jemand für irgendwas, an irgendwas glaubt, dann investiert er sich. Dann gibt er alles, was er hat, was er kann. Er kämpft dafür. Denn Nelson Mandela ist ja ein Südafrikaner, der gegen Apartheid gekämpft hat. Und er hat sich so investiert, dass er 27 Jahre seines Lebens ins Gefängnis gebracht. Er hat 27 Jahre, sagen wir mal, verloren. Das ist ja nicht einfach, 27 Jahre nicht frei zu sein, weil er wusste, wofür er gekämpft hat. Er hat das auf dem Herzen gehabt. Das war für ihn das, wofür er lebte, und er hat dafür gekämpft. Er hat alles gegeben. Es gab keine Hoffnung. 27 Jahre lang. Aber dann, heute ist das anders. Er hat mit Leidenschaft alles getan. Sein Kampf war wirklich voller Leidenschaft. Und das ist ja so. Wenn du was willst, wenn du wirklich für Gott leben willst, dann muss es mit Leidenschaft sein. Sonst ist das nichts. Und ich habe nochmal an Stephanus gedacht in der Bibel. Er ist ja wegen seinem Glauben gestorben. Das heißt, wenn wir so leben, wenn wir bestimmten Preis bezahlen müssen, das ist ja nicht ohne. Mit Leidenschaft leben heißt das auch, dass es einen Preis gibt. Für Nelson Mandela war 27 Jahre seines Lebens. Für Stephanus war das Leben. Sein Leben. Und für uns, was haben wir, was sind wir bereit zu bezahlen für unser Gott? Es muss nicht dein Leben sein. Das erwartet Gott nicht unbedingt. Es muss auch nicht 27 Jahre sein. Es kann nur Zeit sein. Ein bisschen von deiner Zeit. Ein bisschen von deinem Geld. Ein bisschen von deiner Freiheit. Ein bisschen von deinem Spaß. Ja, es kann ein bisschen Kraft kosten. ein bisschen mehr Mut. Aber es kostet uns was. Und es ist ja normal, es kostet uns was. In 2. Samuel 24, Vers 24 steht, Anna?
Doch der König wandte ein: Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts kostet hat. Und so bezahlte David für den Dreschplatz und die Rinder 50 Silberstücke.
Ja, er meint, ich möchte den Herrn, meinen Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Er weiß, was für sein Gott ist, muss wertvoll sein. Er war König, er konnte alles haben. Er konnte das von diesen Dienern nehmen, wer ihm was gegeben hat. Er wollte ihm, ach, Herr, nimmst du das und opfer das dein Gott. Aber er sagt, nein. Ich will das Wertvollste für meinen Gott. Ich will das, was wirklich wertvoll ist. Was geben wir Gott an unserer Zeit? Wenn wir alles programmiert haben, alles für uns gemacht haben und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, dann das geben wir Gott. Oder an Geld. Wenn ich erstmal alles für mich so richtig kalkuliert habe, was ich noch übrig habe, dann werde ich Gott geben oder ich werde ihm geben, was wertvoll ist. Was wertvoll ist, das will er von uns haben. Kannst du dir vorstellen, dass du in einer Beziehung mit jemandem bist, der dir immer wieder nur Reste gibt? Nur Rest. Er sagt, er liebt dich. Du bist seine Geliebte. Du bist ihr Geliebte. Aber immer wieder kommt er und gibt nur den Rest. Er macht alles erstmal, macht für sich seine Zeit und so. Und dann nur das, was er noch übrig hat, dann gibt er dir. Ist das wirklich eine Beziehung? Und jetzt haben wir mit einem lebendigen Gott, der uns so geliebt hat, der für uns alles gegeben hat. Alles. Alles. Wirklich alles. Auch das Wollen hat er uns gegeben. Das Tun hat er uns gegeben. Eigentlich hat er uns alles gegeben. Lass uns ihm das Wertvolle geben. Weil wenn wir wirklich nicht mit Leidenschaft leben, ist das so, dass wir wirklich so lauwarm werden. Das ist ja das Risiko. Entweder lebst du mit Leidenschaft oder du wirst lauwarm. Und ich habe diese Vers im Offenbarung nochmal gelesen. Oh, schrecklich. Offenbarung 3, 15 bis 16. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Krass, das will ich nicht. Nachdem ich so lange mit Gott unterwegs bin, nachdem ich so seine Güte erlebt habe, nee, das will ich nicht haben. Also ich habe nur einen Fall. Ich will mit Leidenschaft leben. Ich will für diesen Gott mit Leidenschaft leben. Manchmal sehen wir das nicht hier, dass es uns was kostet. Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, hier ist ja, ich sage nicht nichts, aber ist ja selten, dass man so einen Preis bezahlen muss wegen seinem Glauben. Das habe ich zu Hause so oft erlebt, dass Geschwister von zu Hause weggeschmissen wurden, weil die an Gott geglaubt haben. Und die haben keine Zuhause mehr gehabt. Und die Gemeinde war ihr Zuhause. Bei meinem Bruder haben ein paar Geschwister gewohnt, weil die keine Familie mehr haben. Und er sollte für sie sorgen. Schule und sowas. Und die haben da so wie in einer Familie gewohnt. Es gab immer jemand da bei denen. Gott ist gut. was wir für ihn opfern, das kriegen wir wieder. Was kannst du, was hast du schon Gott gegeben und er hat dir das nicht gegeben? Ich kenne das von meinem Vater. Er sagte mir, als ich dann Christen geworden bin, dass er mein Studium nicht mehr bezahlen wollte. Er sagte mir, man kann nicht zwei Wege folgen. Entweder Studium oder Christ sein oder Gemeinde. Weil man soll es auch, das ist ja hier gut schön, wir treffen uns am Sonntag und dann Montag mal Gebetsstunde für die, die können. Und wer noch Hauskreis hat vielleicht. Und sonst ja ist ja wieder nächster Sonntag. Wir haben zu Hause voll Programm gehabt, volles Programm. Sonntag zwei Gottesdienste, Montag Gebetsstunde, Dienstag war Männer, Mittwoch Frauen, Donnerstag Lehre für die ganze Gemeinde, Freitag Jungen, nur Samstag war leer, war frei, wenn keine Ortszeit war, genau. Oder extra Veranstaltung oder eine Freizeit. Also, für meinen Vater war, dein Studium läuft nicht, wie es sein soll, weil du jetzt Christen bist. War falsch, aber naja, das war seine Überzeugung. Und dann meinte er, ich muss mich entscheiden, entweder gehe ich weiterhin, folge ich meinem Gott weiter, oder ich studiere. Ich habe ihm gesagt, ich kann das nicht, ich kann Gott nichts weglassen. Ich gehe weiterhin. Und er hat tatsächlich nicht mehr mein Studium bezahlt, finanziert, nicht. Aber Gott ist treu, ich habe weiter studiert. Ich habe es geschafft, ohne einen Cent von ihm zu bekommen. Und das ist ja nicht wie hier, dass man ein Stipendium hat oder BAföG. Nö, wenn dein Vater das nicht bezahlt, dann kannst du nicht studieren. Ich habe studiert, ich war fertig. Und das Schöne ist, mein Vater fängt an Gott zu glauben. Es ist das jetzt im Moment, dass du bei uns zu Hause jede Woche, einmal die Woche, ein Familiengottesdienst stattfindet. Unglaublich. Und mein Vater ist dabei, der ist eigentlich derjenige, der immer dabei ist. Die anderen können mal fehlen, weil die jetzt einen Termin haben oder was auch immer, aber er ist immer dabei. Und wenn ich vergesse und mal an diese Zeit anrufe, dann geht keiner dran. Und die rufen mich danach zurück und sagen, wir haben Gottesdienst gehabt. Ach ja, habe ich vergessen. Cool, Gott ist gut. Er hat das so getan, dass ich weiter studiert habe, ohne ihn, aber trotzdem, dass er Gott auch gefunden hat. Also, lass uns mit Leidenschaft leben. Egal, was der Preis ist. Es wird nicht zu hoch sein für deinen Gott. Als letzter will ich noch eine Stelle lesen in Offenbarung 3. Nee, das ist noch nicht als letzte. Nee, doch, Epheser 5. Keine Offenbarung. Danke, das habe ich schon vorhin gelesen. Epheser 5. Das ist ja eigentlich das, was ich vor ein paar Wochen, sage ich mal, ein paar Monate immer wieder im Kopf hatte. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie ein unverständiger wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Ich mag das auch noch in Luther, die Übersetzung von Luther. Er sagt, ab Vers 16 sagt er, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist, was mich wirklich eine Zeit lang begleitet hat, weil ich vor 3 Monaten, im August, habe ich Amphia Besuch bekommen von einer Freundin. Sie war bei uns zu Hause eine Woche mit ihren 2 Kindern. Sie war verheiratet. Der Mann war jemand, den wir kannten. Er hat mit ME studiert an der Uni. Und er war wirklich erfolgreich in seiner Arbeit. Er hat eine super Arbeit gehabt, so viel Geld verdient. Er hat nebenbei auch noch Geschäfte gemacht. Und er ist ja 2-mal im Jahr nach Europa geflogen, hat in England seine Doktorarbeit gemacht. Und irgendwann haben wir gedacht, ach ja, das ist ja schön. Das Einzige war, er hat an Gott nicht geglaubt. Und meine Freundin da kam, das war schon das 2. Jahr, dass sie in Europa war, immer im Sommer 2 Monate lang hin und her in Frankreich, in Belgien, in Deutschland. Also das ist ja alles, was so viel Geld kostet. Und war glücklich mit ihrem Mann, obwohl, naja, sie ist ja eine gute Christin und der Mann hat es nicht geglaubt. Das war das Einzige da in der Geschichte, was nicht so schön war. Aber naja. Dann war die Freundin da, hat ihren Urlaub verbracht und dann ist sie Anfang September nach Hause wieder geflogen. Da rief sie an, ja, gut angekommen, alles läuft super. Und eine Woche später rief sie wieder an, wir sollten für sie und ihr Mann beten, weil er krank war. Was ist los? Nö, man weiß auch nicht, der macht Untersuchungen, aber es geht ihm einfach nicht gut. Aber die finden nicht so wirklich, was los war. Nur man sagte, er muss sich ein bisschen erholen, Pause machen, er arbeitet zu viel. Er war auch fertig mit seiner Doktorarbeit, aber wollte eigentlich schon jetzt im Dezember wieder hierher kommen, um sein Diplom abzuholen. Und er wollte das mit seiner ganzen Familie dann zusammen, mit Frau und Kindern. Da haben wir gedacht, okay, alles klar, wir beten. Weil wenn sie da ist, weiß sie, wir beten so viel zusammen und wir wissen, das ist ja unser Gebetsanliegen, dass ihr Mann wirklich den Glauben findet. Und dann sagte sie uns, ja, bete mal mit, weil ihm geht nicht so gut, man weiß nicht, was das ist. Was ist da? Naja, er hat nur so ein bisschen Kopfschmerzen, ist ja müde und so. Eine Woche später wieder, das war dann im Oktober irgendwann, rief ich an und wie geht's ihm? Ja, der ist eigentlich schon in Europa, in Frankreich geflogen. Weil die haben gedacht, vielleicht ist es hier besser. Er hat hier alles so, Versicherung und er hatte noch Visum auf seinen Pass und das war alles schnell, ist ja alles schnell gelaufen. Er ist hier gekommen in Frankreich im Krankenhaus und so. Und wir haben uns mit einer Freundin aus London unterhalten und ich sagte, oh, wie machen wir das? Wir beten für ihn, klar. Aber wir haben Familie und Bekannte in Paris, wo er im Krankenhaus war. Wir haben gedacht, vielleicht rufen wir an, dass die ihn besuchen und auch einfach auch von Jesus erzählen. Meistens ist das so, wenn man krank ist, ist ja vielleicht doch ein bisschen anders, dass er bereit ist, von Gott zu hören und so. Wir haben mit unserer Freundin von zu Hause gesprochen und sagen, ja, wir wollen das und das machen, dass Leute ihn besuchen und so. Und sie, nein, nein, ihr kennt ihn, der ist ja jemand, der nicht so, der ist ja vorsichtig mit solchen Sachen, christliche Zeugen und so. Also lieber nicht. Ja, sie hat auch angefangen, selber ein Visum, also Antrag hat sie, ein Visum gelegt an der Botschaft, sodass sie auch ein Visum bekommt, um hierher zu kommen, da wo ihr Mann war. Und dann meinte sie, ja, ich muss auch bald selber dahin kommen, dann wartet ab, wenn ich da bin. Vielleicht werde ich ihn erstmal vorbereiten und dann können wir das so machen. Da war in meinem Herzen eine Sache. Ich habe meiner Freundin aus London gesagt, weißt du was, lass uns beten, dass das nicht so spät ist. Ich hatte das Gefühl, das sollten wir jetzt machen. Aber naja, wir haben das respektiert, weil sie uns auch keine Adresse gegeben hat, hat uns nur gesagt, bete mal für ihn. Und wenn ich da bin, dann werden wir reden und dann werden wir gucken, wie wir das machen. Haben wir weiter gebetet. Dann kam irgendein Donnerstag am 19. Oktober, wo meine Freundin endlich ihr Visum bekommen hat. Es hat auch doch nicht lange gedauert, war vier, fünf Tage. Und sie hat sich vorbereitet, hierher zu fliegen. Aber an dem Tag ist ihr Mann gestorben. Genau an dem Tag. Und es hat mich so wehgetan. Ich habe gesagt, warum haben wir gewartet? Naja, wir konnten auch nicht ohne ihre Erlaubnis machen, weil wir wussten auch nicht, wo sie ist, wo er war, in welchem Krankenhaus. Man konnte ihn nicht erreichen, nur sie hatte Kontakt zu ihm. Also ich habe dann gedacht, das, was ich auf dem Herzen hatte, dass vielleicht wird das zu spät sein, war doch richtig. Lass uns die Zeit auskaufen. Lass uns jetzt, wenn wir was auf dem Herzen haben, lass uns das jetzt machen. Lass uns jetzt für Gott mit Leidenschaft leben. Was morgen kommt, wissen wir nicht. Er ist jung gestorben. Erfolgreich, alles. Jetzt ist die Frau alleine mit Kindern. Und sein Diplom ist ja noch hier in England. Was ist ein Mensch ohne Gott? Und das ist da, wo ich dieses Vers immer wieder auf dem Herz hatte. Lass uns die Zeit auskaufen. Lass uns wirklich die Zeit richtig gut verbrauchen. Ich habe vor ein paar Monaten mit der Psychologin, die an der Uni arbeitet. Ihre Tochter ist ja mit David in einer Klasse und sie sind schon seit dem Kindergarten zusammen. Und ich habe sie hier bei Aldi getroffen. Ich wusste, sie sollte unterwegs sein, sie sollte eine Dienstreise haben. Dann meinte ich, wieso bist du noch hier? Und sie, ach ja, ich konnte nicht mehr, weil es ist ja was dazwischen gekommen. Ein Studenten ist ja verstorben und sie sollte mit der Familie reden. Die Familie sollte an dem Tag kommen und sie als Psychologin sollte mit ihnen reden. Und sie meinte, ja, das Traurige ist ja, dass der junge Mann sich erhängen hat. Und er hat das programmiert, er hat das geplant. Das hat nicht in seinem Zimmer stattgefunden, es hat im Institut stattgefunden, in einem Raum, wo man sieht, wie er hat das wirklich so geplant, weil wie das gelaufen ist, konnte nicht einfach, was man auf so spontan macht. Und sie meinte, ja, schwer, ich muss mit solchen Situationen konfrontiert sein. Und ich habe gesagt, wow, das ist ja aber schrecklich. Und wir haben nichts mitgekriegt. Ja, sowas versuchen sie nicht so weiter zu sagen, weil so dass nicht so viele an die solche Idee kommen. Weil es war leider nicht nur ein Fall. Innerhalb von 4, 5 Monaten waren schon 3 Fälle von Studenten. Studenten, die unter uns sind, die wir sehen, die wir begegnen. Keiner hat das gesehen, keiner hat gemerkt, dass da Verzweiflung war, dass irgendwas schiefgelaufen war. Das war ein normaler Student. Keiner hat das gesehen. Also, lass uns wirklich die Zeit auskaufen. Jetzt. Laut leben. Gottes Liebe weitergeben. Ich habe mich gefreut, dass wir am Donnerstag hier für unsere Familie und Angehörigen gebetet haben. Und das ist ja so schön. Aber lass uns auch noch weitermachen. Lass uns reden, von Jesus erzählen. Junge Leute sterben ohne Gott, ohne Hoffnung. Und das ist ja traurig. Und wir haben die Hoffnung. Wir haben einen lebendigen Gott, der retten kann, der alles umsonst gibt. Lass uns die Zeit auskaufen. Heute. Ich habe gedacht, das ist ja unser letzter Gottesdienst in diesem Raum. Ist das vielleicht auch eine Gelegenheit, dass wir ein bisschen Zeit nehmen, auf unser Leben zu schauen? Wie haben wir bis jetzt gelebt? Habe ich laut genug für Gott gelebt? Habe ich mit Leidenschaft für meinen Gott gelebt? Habe ich ihm mit Leidenschaft gedient? Es geht nicht darum, was ich hier als Dienst habe. Es geht darum, wie ich das tue. Es kann klein sein, aber für Gott ist das nicht so klein. Es sieht nur klein aus. Wenn du das mit Leidenschaft machst, dann ist das groß. Das ist ja das, was zählt. Wie lebst du für diesen lebendigen Gott, der uns aus Gnade geliebt hat, der auf nichts aus unserer Leistung schaut. Er erwartet keine Leistung, nur dass die Liebe alles bei uns abstimmt. Er sagt, alles, was wir machen, sollen wir aus Liebe machen. Er sagt, wir sollen Licht sein. Wir sollen mit Leidenschaft leben. Wir sollen die Zeit auskaufen. Lass uns beten.